Jetzt wir, das A1 Teamradio.
Ihr habt doch bestimmt schon mal was von Murphy's Law gehört. Also alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, sagt es. Aber wir hebeln das heute aus, gemeinsam mit unserem Risk and Resilience Management.
Das Besondere ist ja, dass man den Punkt erkennt, wo man sagt, jetzt wird der Krisenstab einberufen.
Wie bereitet sich A1 auf Murenabgänge vor? Was passiert, wenn eine Bisonherde durch den Serverraum läuft? Und wer hilft mir, wenn daheim beim Bridgerton-Schauen auf Netflix plötzlich das Internet weg ist?
Wie man es vielleicht aus dem Film kennt, wann dann in jedem Nachtdienst die Alarmglocken sozusagen schrillen, die Monitore werden immer roter.
Wir haben die Experten, die uns genau das erklären. Außerdem Neues vom Mitarbeitervertrieb und eure allerletzte Chance beim A1 Team Sommer-Event dabei zu sein. In Folge 32 eures A1 Team Radios. Ich bin der Florian und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Jetzt wir, das A1 Team Radio.
Wie bereitet man sich aufs Unvorhersehbare vor? Mit smarten Plänen und klugen Köpfen. Bei A1 gibt's dafür das Risk and Resilience Management. Hier werden die Strategien entwickelt, wie A1 mit Ausfällen oder eben auch Naturkatastrophen umgeht. Wir sprechen da jetzt über diese Themen mit Christian Zeindelhofer.
Jetzt wir, der A1 Talk.
Risk and Resilience Management, das klingt ein bisschen für mich persönlich sperrig. Ich kann mir da ein bisschen was drunter vorstellen, möchte aber viel, viel mehr wissen von dir. Zunächst möchte ich aber von dir wissen, was ist denn deine Aufgabe bei A1?
Also vielleicht grundsätzlich, ich bin ja erst seit Beginn des Jahres 2022 bei der A1 tätig, darf aber jetzt seit 1. April das Team Risk and Resilience leiten, ist ja eines von vier Teams, die in der OneSec angesiedelt sind, also im neuen Sicherheitsbereich der A1. Und meine Aufgabe ist es, vor allem hier austarierend von den einzelnen Bereichen, für die wir zuständig sind, zu wirken. Das bedeutet, wir sind zuständig einerseits für das Risikomanagement, dann für das Business Continuity Management, also kurz BCM, und fürs Krisenmanagement. Und diese drei Bereiche, die sind zwar an sich eigenständige Bereiche, aber sie greifen wie Zahnräder ineinander. Und wie es halt bei Zahnrädern so ist, wenn man an einem dreht, dann müssen sich die anderen auch mitdrehen, sonst kommt die Maschine ins Stocken. Und meine Aufgabe ist es, sozusagen hier dahingehend einzuwirken, dass die Bereiche immer gut abgestimmt sind und dass die Maschine läuft.
Also du bist die Achse und Schmiermittel sozusagen vom Betrieb.
Genau, ich bin Öl und Schmiermittel zugleich.
Resilience, diesen Begriff kenne ich, ich glaube aus der Psychologie, das hat irgendwas mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Also das ist auch so vorausschauend Gefahren erkennen bei euch. Habe ich das richtig ungefähr?
Genau, also genau. Resilience, also ich denke Risiko und Resilienz, diese Begriffe sind allgemein bekannt und jeder hat sie schon mal gehört und verwendet. Aber was verstehen wir unter Resilienz? Es geht bei uns darum, dass wir eben diese Bereiche, vor allem Risikomanagement, Krisenmanagement und BCM, gleichermaßen abdecken, hier im Resilienzbereich vor allem den Business Continuity Management Bereich und das Krisenmanagement. Vielleicht ganz kurz, worum geht es denn da, falls das nicht jedem gleich was sagt? Vielleicht nur mal einen Satz, das kurz erklärt. Das Risikomanagement beschäftigt sich mit der systematischen Erfassung, Bewertung und Behandlung von Risiken für den Geschäftsbetrieb, während sich das Business Continuity Management sich beschäftigt mit der Aufrechterhaltung beziehungsweise im Falle eines Ausfalls mit der raschen Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit. Und das Krisenmanagement, das beschäftigt sich mit der Vorbereitung und der Reaktion auf besonders außergewöhnliche Ereignisse mit hohem Schadenspotenzial.
Okay, also ich höre da was Zweigeteiltes raus. Auf der einen Seite, das, was könnte denn schiefgehen und sich darauf vorbereiten, identifizieren und dann auch wirklich Strategien ableiten und auch Handlungsanweisungen ableiten. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also es gibt immer einen strategischen Teil und einen operativen Teil. Und da vielleicht auch gleich interessant für alle Kolleginnen und Kollegen, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann ein Risiko in der A1 einmelden. Wir haben ja unsere Augen nicht überall, deshalb sind wir auch darauf angewiesen, dass Risiken eingemeldet werden. Und das funktioniert sehr einfach im Intranet unter Security Services. Gibt es einen Link, der heißt New Risk. Und wenn man da draufklickt, kommt man auf eine Plattform und da kann man mal die wichtigsten Dinge eingeben. Und dann beschäftigen sich unsere Risikomanager damit, nehmen dann mit demjenigen, der das Risiko eingemeldet hat, auch Kontakt auf und dann bespricht man das durch. Und dann geht man die weiteren Prozessschritte durch.
Also ihr setzt da auch auf die Crowd ein bisschen, um das gemeinsam zu stärken.
Genau, wir müssen dann natürlich alle zusammenhalten und zusammenarbeiten, was das betrifft. Überhaupt im Risikomanagement ist es besonders interessant, weil ja dann nicht nur die Experten bei mir im Team tätig sind, sondern wir haben da ja auch eine eigene Community schon mittlerweile gegründet, möchte ich schon gleich sagen. Wir haben in jedem Technikbereich einen eigenen Risikomanager drinnen, der das natürlich nicht nur exklusiv macht, sondern neben seiner regulären Tätigkeit auch sich um die Risiken im eigenen Bereich kümmert. Und die stimmen sich dann untereinander sehr gut ab, stimmen das mit den Risiken, mit den Senior Risk Managern von meinem Team ab. Und dann kommen wir hier auf sehr gute Ergebnisse.
Also die Ersthelfer in der Firma sozusagen.
Was sind First Level Support, wenn man so will.
Ja. Was sind denn so die Risiken? Was sind die größten Dinge, die bei euch am Schirm ganz oben stehen?
Ja, die möchte ich jetzt natürlich nicht unbedingt breittreten, aber vielleicht ganz kurz mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wir teilen ja in drei Kategorien ein. Also Risiko vielleicht grundsätzlich, wer damit noch nichts so anfangen kann. Es geht ja immer um zwei Parameter. Einerseits um die Eintrittswahrscheinlichkeit und auf der anderen Seite um die Schadensauswirkungen. Und wenn beide Parameter hoch sind, dann ist das Risiko auch hoch. Und in Summe teilen wir dann die Risiken ein in klein, mittel und hohes Risiko. Und die hohen Risiken müssen natürlich mal primär behandelt werden. Und wie kann man Risiken behandeln? Man will sie natürlich grundsätzlich mal reduzieren, wenn man sie nicht vermeiden kann. Man kann sich auch mit Versicherungen abdecken, wenn es um finanzielle Aspekte geht. Aber die Reduktion ist besonders interessant, weil da geht es natürlich darum, welche Maßnahmen kann man denn überhaupt ergreifen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Schadensauswirkung oder sogar beides zu reduzieren, um das Risiko dann zu reduzieren oder sogar völlig abzuschließen. Und diese Maßnahmen muss man sich überlegen, die muss man dann natürlich auch budgetieren, die muss man zeitlich eintakten. Und wenn man dann alle Maßnahmen umgesetzt hat, dann hat man ein Risiko ausreichend behandelt. Vielleicht auch noch interessant dazu zu sagen, man kann ein Risiko unter gewissen Umständen sogar akzeptieren, dann muss natürlich ein Verantwortlicher dafür zuständig sein, der das dann auch bewusst entscheidet.
Wie es immer im Leben ist, sonst wird niemand Fallschirmspringen gehen oder Bungee-Jumpen.
Das sucht man sich gut ab mit einem Reserveschirm und so weiter. Also auch da gibt es
risikomindernde Maßnahmen. Du hast über verschiedene Bereiche gesprochen. Risikomanagement, zum einen haben wir darüber geredet. Genau. Dieses Business Continuity Management, das klingt für mich nach einfach den Betrieb aufrechterhalten.
Genau, das ist das Wesentliche. Also zunächst mal muss man auch hier schauen, also das, auch das muss man strukturiert angehen. Man muss zunächst mal identifizieren, was sind denn die kritischen Geschäftsprozesse oder Leistungen oder auch Services bei uns im Unternehmen. Kritisch im Sinne von, was darf denn gar nicht ausfallen oder sollte, wenn es ausfällt, nur ganz kurz ausfallen. Dann muss man natürlich hier Abhängigkeiten mal feststellen. Wenn wir einen Service identifiziert haben, der besonders kritisch ist, was muss man denn aufrechterhalten an Systemen, die dahinter stecken, damit dieser Service läuft? Oder wie es wir manchmal angehen, beim ersten Gedanken ist, was müsste ich denn tun, um diesen Service abzuschalten? Wo müsste ich denn angreifen? Dann haben wir schon mal die Schwachstelle identifiziert. Da schauen wir dann als Erstes hin.
Es klingt danach, als ob das die Pflicht wäre, aber dann gibt es sowas wie die Kür, und zwar vielleicht die Dinge, auf die man sich nicht so sonderlich gut vorbereiten kann, weil die einfach plötzlich auftauchen, so wie Krisen.
Genau, Krisen sind natürlich besondere Ereignisse, die erfreulicherweise nicht allzu häufig auftreten oder auftreten sollten, auch wenn momentan die Rahmenbedingungen ein bisschen was anderes nahelegen. Nichtsdestotrotz ist eine Krise in einem Unternehmen anders definiert als eine persönliche Krise. Das bedeutet also, jetzt nur mal kurz einfach ausgedrückt, ein Krisenstab wird dann eingesetzt, wenn man ein Schadensereignis schneller und besser bewältigen kann, als wenn man das mit der Linienorganisation machen würde. Es geht also immer darum, Schadensminimierung zu betreiben, denn eine Krise löst in aller Regel einen Schaden aus. Und dazu braucht man spezielle Aufbau- und Ablauforganisationen.
Handfeste Sachen, Lawinen, Muren, Überschwemmungen etc. Die Infrastruktur wird beschädigt und ihr müsst darauf reagieren.
Genau, je nachdem, welches Ausmaß das annimmt. Also das Besondere ist ja, dass man den Punkt erkennt, wo man sagt, jetzt ist man mit der Linienstruktur vielleicht langsamer oder nicht so gut mehr unterwegs und jetzt wird der Krisenstab einberufen.
Jetzt habt ihr Pläne für das alles, aber was machen wir, wenn gar nichts mehr geht? Zum Beispiel, wenn der Blackout droht, der ja irgendwie durch die Hallen geistert zurzeit. Wie realistisch ist es, beziehungsweise was machen wir dann?
Der Blackout ist natürlich ein besonderes Krisenszenario, weil es auch besondere Vorzeichen in sich trägt. Da fallen ja die Kommunikationsmittel relativ rasch aus und es ist ja praktisch alles und jeder gleichzeitig betroffen. Wir sind uns dieses Risikos bewusst, wobei wir sagen, bei der Eintrittswahrscheinlichkeit können wir nichts machen. Also ob das kommt oder nicht, kann man nicht genau sagen. Könnte jede Sekunde soweit sein, könnte in den nächsten 20 Jahren gar nicht sein. Und wir können auch nicht einwirken auf diese Eintrittswahrscheinlichkeit. Worauf wir schon einwirken können, das ist die Schadensauswirkung. Und da können wir sowohl präventiv als auch reaktiv einwirken. Das heißt also, wir können ein Blackout-Konzept, an dem wir jetzt schon arbeiten und das wir auch immer wieder verbessern, schon arbeiten. Und das bedeutet, wir besorgen uns schon spezielle Kommunikationsmittel wie BOS als Behördenfunksysteme oder Satellitentelefone. Wir bereiten die Mitarbeiter auf den Fall vor, indem wir Awareness-Programme machen, zum Beispiel das Security Breakfast zum Thema Blackout, wo wir gewisse Vorbereitungsmaßnahmen schon empfohlen haben. Das ist also der präventive Bereich. Reaktiv im Blackout ist natürlich besonders wichtig. Das ist definitiv ein Krisenszenario, dass wir hier koordinierend mit dem Krisenstab wirken. Das bedeutet, der Krisenstab muss sofort zusammentreten, ein Lagebild erstellen, muss sofort Maßnahmen beschließen und umsetzen, wie beispielsweise die Kommunikation mit den Behörden und anderen Stakeholdern aufrechterhalten. Der Krisenstab wird so lange wirken, bis die Situation sozusagen keine Krise mehr ist und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten wieder in die Linie zurück übergeben werden können.
Sehr durchdacht. Also wenn ich jemals Fallschirm springen sollte, nehme ich dich mit, damit du vorher ausrechnest, wie gefährlich es ist. Christian, du bist sehr gut informiert, was das Ganze angeht. Wie risikobereit bist du denn persönlich?
Also mein Risikoappetit hat sich verändert im Laufe der Zeit. Früher bin ich Motorrad gefahren, Fallschirm springen, tauchen. Seit ich Kinder habe, hat sich das verändert. Ja. Meine Risikobereitschaft ist deutlich gesunken. Also momentan, das Gefährlichste, glaube ich, was ich mache, ist Holzarbeiten. Aber ansonsten schon eher nicht mehr so risikobereit.
Und schaukeln mit den Kindern, das stimmt schon. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, die Kids. Christian, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich fühle mich schon einigermaßen beruhigt jetzt. Mein Internet, das wird wahrscheinlich noch lange, lange gehen. Also Netflix kann ich auch schauen, wenn die Lichter ausgehen.
Wir bemühen uns.
Danke, ciao.
Ciao.
Jetzt hier, der A1 Talk.
chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman?
Jetzt hier. Der A1 Talk.
Ein Bagger erwischt eine unserer Leitungen oder ein Murenabgang haut einen Strommasten um. Das sind alles unvorhersehbare Dinge, die dazu führen, dass bei A1 die Telefone glühen, weil das Internet streikt und die Kundinnen und Kunden natürlich wissen wollen, warum und vor allem, wann es wieder geht. Wer wird dann aktiv? Was passiert, damit es wieder läuft? Das bespreche ich jetzt mit Andreas Lohner und Thomas Wild.
Das ist A1.
Ihr beiden, wer seid ihr und was macht ihr bei A1?
Mein Name ist Andreas Lohner, bin seit 32 Jahren bei der A1 begonnen, 1990 als Lehrling, und habe mich nachher dann damit beschäftigt, mit Überwachung unserer Netze, und war zum Schluss dann Leiter der Abteilung Network Convergence Services, wo auch das Service Operation Center, das der Thomas leitet, ein Teil war. Und jetzt habe ich einen Schritt gewagt und bin ins Risk- und Resilience-Team gegangen und kümmert mich dort um den Schwerpunkt Krisenmanagement.
Thomas?
Mir geht es ähnlich wie dem Andi, ich bin jetzt auch schon ein Urgestein, schon seit 22 Jahren. Ja, ich war in einem der Teams vom Andreas Lohner und bin dann aus dem Team heraus Teamleiter und Gruppenleiter geworden und bin jetzt verantwortlich für das Service Operation Center. Ja, der Andi war jahrelang mein Chef und ja, wir versuchen das Bestmögliche für die Firma herauszuholen.
Und ihr versteht euch nach wie vor gut?
Ja, natürlich.
Sehr schön.
Wir haben uns immer gut verstanden und auch die Zusammenarbeit jetzt ist natürlich sehr wichtig, weil das Krisenmanagement-Team ganz stark von einer 7x24 Überwachung abhängig ist und darum muss man sich gegenseitig ergänzen.
Also ihr seid ja auch bei A1 ein bisschen diejenigen, die wissen, wo der Feuerlöscher hängt, wenn es wirklich einmal was hat. Das A1 Krisenmanagement, fangen wir mal ganz einfach an. Ich sitze daheim, will mir eine Serie anschauen und plötzlich ist das Internet weg bei mir. Woran kann das liegen, beziehungsweise woran liegt es meistens?
Naja, es gibt eine absolute Saison. Also wir haben so eine Gewittersaison, wenn so jetzt Mai, Juni und auch späten August, wenn so viele Gewitter sind. Historisch gesehen, sagen wir was mal mehr, je mehr Kupferkabeln wir hatten, desto mehr Probleme haben wir mit Blitz und mit Regen, Überschwemmungen, solchen Dingen, Umwelteinflüssen. Je mehr wir Richtung Glas kommen, natürlich, desto weniger sind diese Einflüsse. Aber wir haben eindeutige Tendenz, dass wir durch Blitze, durch Stromversorgungen, durch solche Dinge beeinflusst sind.
Beim Unfall würden wir jetzt sprechen, da greift dann die Rettungskette. Wie schaut es bei A1 aus? Was passiert tatsächlich, wenn plötzlich nichts mehr geht? Bei euch blinken die Lichter, was passiert dann?
Wir haben mehrere Nachtdienste gemeinsam im Raum sitzen und da schwenkt es momentan von Ruhe auf Panik, also wie man es vielleicht aus dem Film kennt, wenn dann in jedem Nachtdienst die Alarmglocken sozusagen schrillen, die Monitore werden immer roter. Es ist immer so, ein Techniker versucht immer zuerst den Fehler zu beheben. Wir sind aber angehalten, natürlich zuerst zu informieren. Also es ist ja so eine Gratwanderung. Mhm. Ja. Wenn du als Kunde bei der Hotline anrufst, sollte die Hotline ja schon informiert sein. Ja, es gibt so Sachen, wenn zum Beispiel ein Bagger wo eine fährt und eine Leitung abreißt, da muss man halt einfach erkunden, wo könnte das sein, ja, an welche Stelle schicke ich den Wildfahrtstechniker, um das Problem überhaupt zu lokalisieren. Also das kann vielfältig sein, aber es wird auf jeden Fall plötzlich laut und laut und schnell und hektisch. Und dann sollte so schnell wie möglich eine Service-Info geschrieben werden. Das ist so wie so das Tagebuch bei uns, wo alle Störungen und Wartungen verwaltet werden. Also da schreiben wir einen Eintrag hinein und mit diesem Eintrag, mit dem Setzen des Speicherbuttons sozusagen, werden etliche Leute, die darüber informiert werden wollen, informiert. Die kriegen E-Mail oder SMS. Und wissen dann über den Zustand Bescheid im Netz. Also je nachdem, was halt ausgefallen ist.
Oh, vielleicht, das ist ein gutes Stichwort, Information. Wir haben ja bei uns ein Tool, das nennt sich Service Info. Beinhaltet, so wie der Thomas gesagt hat, jegliche Information von Ausfällen. Und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, mittels Self-Subscription kann er in dieses Tool einfach Intranet Service Info eingeben. Jeder Mitarbeiter hat die Rechte und subskribiert sich auf diese Themengebiete, die ihn interessieren. Und du bist schneller informiert. Das heißt, Service Info sollte man als wichtiges Tool erachten und das sollte jeder Mitarbeiter innerhalb der A1 Telekom kennen.
Ich stelle mir das relativ schwierig vor, herauszufinden, wo hat es jetzt wirklich was gehabt. Ich meine, wenn es irgendein, sagen wir mal, Softwareproblem ist, ich glaube, das lässt sich eher herausfinden, als wie Jetzt ist irgendwo ein Mast umgefallen, aber welcher ist wirklich umgefallen? Oder wie kommt ihr dem auf die Spur?
Ja, das ist eher umgekehrt. Also wenn so ein Mast umfällt, den findet man schneller. Also das Internet besteht ja aus verschiedenen Verbindungen zwischen Routern. Und wenn jetzt irgendwo ein Kabel unterbrochen ist, jetzt warum auch immer, es könnte der Strom sein, könnte aber auch abgebaggert sein oder eben der Mast umgefallen sein, dann alarmieren die beiden Router an den Endstellen dieses Interfaces auf der Seite down, das andere Interface auf der anderen Seite down. Wir haben eine eindeutige Namensbezeichnung und wir finden in unserer Datenbank, wo jetzt zumindest die Strecke, die ausgefallen ist. Dann müssen wir natürlich schon herausfinden, an welcher Stelle, also wenn das jetzt ein 20 Kilometer langes Kabel ist, dann schicken wir einen Fieldforce-Techniker an ein Ende und der misst dann in die Leitung hinein und kann so nach Reflexionen ungefähr sagen, nach wie viel Kilometer das ist. Und dann natürlich wird es schon tricky, weil dann fährt er spazieren und sucht den Bagger. Aber es ist dann meistens eindeutig irgendwo eine Baustelle.
Okay, früher war das wahrscheinlich einfacher. Also ein Kupferkabel lässt sich ja schnell flicken, aber mit der Glasfaser, glaube ich, ist das mehr Aufwand.
Naja, die lässt sich genauso spleißen. Also das ist jetzt, ich glaube jetzt vom Vorgang her ähnlich von der Entstörung. Okay. Nur natürlich im Glasfaser ist der Ausfall halt viel gravierender. Also da sind viel, viel mehr Services betroffen. Weil je näher wir Richtung Kunden kommen, desto eher wird es Kupfer. Das heißt, wenn du von dir zu Hause, wirst du normalerweise ein kurzes Kupferstück haben bis zu der ersten Dislam und ab da ist es dann Glas. Und das heißt jetzt, dass halt die Masse der Kunden dann am Glas natürlich sind, aber der Einzelne, sein Kupfer, also wenn du da irgendwie in einem Ortsverband bist, dann hast du das eher lokal, das Problem.
Also es macht gleich einen größeren Effekt. Wie lange dauert das dann ungefähr, wenn es jetzt einen größeren Ausfall gibt von einer Region, zum Beispiel in Wien, wie auch immer, und ihr werdet alarmiert? Wie lange in der Regel dauert es, bis das dann wieder so funktioniert, wie ihr es gern hättet?
Naja, wenn wir von einem Kabelriss sprechen, kannst du schon von 12 Stunden ausgehen, dass es wieder funktioniert. Je größer das Problem ist, desto eher ist es redundant. Ja, also wenn du im Arsenal irgendwie einen Server jetzt benötigst, um einen Service aufrechtzuerhalten, dann gibt es den ziemlich sicher doppelt ausgeführt. Also da kann man dann viel leichter auf ein zweites Gerät ausweichen.
Andreas, da sind wir schon beim nächsten Thema. Wie wappnet man sich gegen solche Dinge, damit nicht so schnell was passiert?
Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Szenarien, die man planen kann. Stichwort Blackout, wo wir ja sehr stark beschäftigt sind mit diesem Thema. Und man muss ja da ganz eindeutig unterscheiden, was ist eine Krise, was ist ein Notfall und was kann in der Linie abgehandelt werden. Das Merkmal einer Krise ist, sie tritt halt plötzlich auf und unerwartet. Und dann kann man sich nur bestmöglich vorbereiten. Und dafür haben wir im Krisenmanagement natürlich Szenarienplanung und versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Wo das Krisenmanagement auch noch hineinspielt, wo man auch sich vorbereiten muss, das haben wir jetzt da beim Notfallmanagement und das kommt natürlich öfter vor, so wie der Thomas gesagt hat. Wir haben unsere Gewittersaisonen, aber wir haben auch natürlich auch speziell in den südlichen und westlichen Ländern immer wieder mit starken Schneefällen zu kämpfen und da muss man sich natürlich auch vorbereiten und da haben wir in jeder Region haben wir sogenannte Notfallteams und da gibt es auch für jedes Notfallteam gibt es einen Notfallmanager und der organisiert nachher die Abläufe.
Also ihr seid gar nicht so anders organisiert als zum Beispiel die Feuerwehr?
Natürlich und man muss auch sagen, auf Länderebene hilft man sich auch gegenseitig und es kann durchaus vorkommen, dass jetzt der Feuerwehr zu einem Standort von uns hinfährt, wo ihn wir nicht mehr erreichen und ein Notstromkonzept halt hat und halt unsere Vermittlungsstelle mitversorgt.
Ihr seid ja auch im Austausch dann, wenn zum Beispiel eine Mure runterkommt und schneidet einen ganzen Ort ab?
Gab es in der Vergangenheit natürlich auch Beispiele. Ist schon ein bisschen länger zurück. Da war ein Murenabgang. Dann kam die Anforderung von der Landeswarnzentrale und da sind wir wieder bei der Verbindung zu Thomas seiner Einheit. Die rufen bei der 724 Krisenhotline an und sagen, ja, wir sind über Tage abgeschnitten, das betrifft diese Ortschaft zum Beispiel. Und wir haben ja bei der A1 einen mobilen Notfallcontainer, der jederzeit in Österreich an neuralgischen Stellen hingestellt werden kann und kann kurzfristig für kleine Gebiete, muss man aber sagen, also man redet von einem Umkreis 5-6 Kilometer, zum Beispiel die Mobilfunkversorgung wiederherstellen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht und das wird auch geübt. Also die letzte Übung war gemeinsam im österreichischen Bundesheer 2019, da haben wir mit dem Blackhawk unseren A1 Notfallcontainer zu einem Standort gebracht. Das war Bundesheer-Flughafen in Langenlewen. Gibt es ein cooles YouTube-Video. Cool. Kann jeder Mitarbeiter auch in YouTube suchen. Und da sieht man auch, wie unser Container geflogen wird.
Was waren so eure ungewöhnlichsten Einsätze, die ihr miterlebt habt, wo du da selber dann denkst, meine Güte, wie gibt es das überhaupt, dass das passiert ist?
Ein ungewöhnlicher Fall war auf der Baustelle von Hauptbahnhof. Da war ein sehr motivierter Baggerfahrer. Der hat eine Eisenschiene in die Erde gerammt, ca. 8 Meter in den Boden, hat ein Haupt- oder ein Weitverkehrskabel der A1 Telekom beschädigt, hat es scheinbar auch gemerkt, aber er hat den Prozess nicht mehr aufhalten können, weil hinter ihm ist schon der Lastwagen mit dem Fertigbeton gestanden und sie haben zusätzlich noch 3 Tonnen Fertigbeton in dieses Loch hineingeschüttet. Und dementsprechend lang hat die Entstehung gedauert. Da reden wir dann schon von mehr als 1 bis 2 Wochen hat das dazu mal gedauert.
Meine Güte, da kannst du dann butteln und dich ärgern wahrscheinlich. Thomas, ist dir noch was eingefallen?
Ja. Ja, mir ist jetzt auch noch was eingefallen, und zwar wir haben eine interessante Störung gehabt, die ist so schleichend gekommen, immer wieder an einem gewissen Wochentag ist ein Service ausgefallen, also eigentlich eine Glasverbindung. Das hat, weiß ich nicht, ich glaube ein halbes Jahr dauert, aber immer wieder nachinvestigiert, wieso fällt das immer für kurze Zeit da aus, und dann ist man draufgekommen, die Leitung ist geführt unter einem Bahngleis und immer an einem gewissen Wochentag sind da Güterzüge abgestellt. Und durch diese Tonnen, die da oben auf diesem Gleis, wurde das Kabel dann so gequetscht, dass es mit der Dämpfung halt nicht mehr gereicht hat, dass es dann funktioniert hat. Und wenn der Zug wieder weggefahren ist, hat dann der Service wieder funktioniert. Und das war halt natürlich, man irre einzuschränken, ja. Also einzugrenzen.
Das ist vielleicht nicht Arbeit.
Genau.
Und es erinnert mich an den Gartenschlauch, wo irgendjemand draufsteht, wo dann nichts mehr rauskommt.
Genau, ist ähnlich, ja.
Andi, du hast vorher erzählt, kurz angerissen, den berühmten Blackout, der ja momentan gefühlt total durch die Medien geht. Jeder spricht vom Blackout. Erklär uns ganz kurz, was ist denn überhaupt der Blackout?
Könnte natürlich jetzt machen, aber jetzt will ich ein bisschen die Spannung steigern, weil es hat bei der A1 ein Security Breakfast gegeben und da haben wir genau zu diesem Thema Spezialisten eingeladen gehabt. Und da haben wir uns unterhalten, gemeinsam mit A1-Spezialisten, wie man sich am besten auf einen Blackout vorbereiten kann. In Wirklichkeit, ein Blackout ist ein überregionaler, eintretender Stromausfall ohne irgendeine Vorwarnzeit. So ungefähr könnte man sagen, ist ein Blackout aus meiner Beschreibung, jetzt einmal aus einem kurzen Wort hinaus.
Wie realistisch ist das überhaupt? Weil wenn man sich die Medien in der letzten Zeit durchliest, ist eigentlich jeder der Meinung, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann einmal passieren soll. Ist es tatsächlich so?
Realistisch? Ja, sage ich jetzt einmal. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist vielleicht jetzt da, weil wir viel stärker vom Strom abhängig sind wie noch früher, ist auch höher. Aber wann ein Blackout eintritt, hoffentlich nie, das ist auch eine Möglichkeit. Kann man nicht sagen. Also das kann man nicht auf einer Zeitschiene abbilden.
Aus SOC-Sicht können wir nur sagen, dass wir 7x24 vor Ort sind. Das heißt, das Blackout kann uns sozusagen auch nicht nachts überraschen, dass jetzt niemand mehr vielleicht ins Arsenal vor Ort könnte. Also meine Units sind ja rund um die Uhr da. Ich glaube, das kann man vielleicht nur erwähnen für den letzten Notfall, wann wirklich alles steht. Haben wir so alte Kurbelapparate, also ob Sie das vielleicht aus Bundesheerzeiten, die Männer von früher kennen, ja. Da hast du dann so einen Induktor, der kurbelst, dann hast du eine direkte Drahtverbindung ohne jegliches System dazwischen. Also du brauchst jetzt wirklich, es kann alles ausfallen, was es nur gibt. Es braucht nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Batterie. Und da haben wir eine Verbindung zur Feuerwehr Wien, zum BMI, zum ORF.
Ich sehe schon, ihr habt da ganz, ganz viel Hirnschmalz reingesteckt, damit da alles soweit irgendwie abfangbar ist, wie es abfangbar sein kann. Aber ich finde es großartig, der Thomas und der Andi, die Kollegen alle gemeinsam, die kurbeln sogar für uns, wenn gar nichts mehr gehen sollte. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön, Flo.
Danke, Flo. Ciao.
Jetzt wir, der A1 Talk.
Es ist ja nicht erst seit gestern, dass mit uns beiden ist längst schon aus. Jetzt spielt sie im Fernsehen den Film mit dem Kevin und ich sitze hier allein zu Hause. Nicht darauf gewartet, nicht damit gerechnet, nicht darauf gehofft. Aber irgendwo in meinem Gehirn.
Ich denk bei jedem Mercedes, wie du jedes Mal beim Abbiegen blinken vergisst. Und wie du laut heulst mit dem Radio, mit singst immer so überzeugend und schief. Hab mich da
wenig Aufwand und doch viel, das dabei rausschaut für euch. Das ist unser Mitarbeitervertrieb.
A1 Benefits. Exklusive Rabatte, Vergünstigungen und andere Vorteile.
Zurzeit läuft gerade eine Aktion, dass Kundinnen und Kunden, die einen Neuanschluss bestellen, entweder ein Tablet oder ein Mesh-Set gratis dazu bekommen. Heute haben wir Thomas Topil, einen Spezialisten bei uns in der Sendung. Der kennt sich bei Mesh aus. Thomas, du bist Techniker in der Field Force und verkaufst unsere Mesh-Sets schon seit Jahren sehr erfolgreich. Kannst du uns kurz erklären, was so ein Mesh genau ist und was es kann?
Ein Mesh ist ein System mit mindestens zwei Komponenten. Ja. Eines wird direkt an unserem 1-Router angeschlossen, alle weiteren Geräte werden in einer Wohnung oder im Haus verteilt und werden über Funk miteinander verbunden, was dazu führt, dass auf einer großen Fläche eine nahtlose Kommunikation möglich ist.
Welche Vorteile bietet dieses Mesh-System?
Oft haben Kunden, die Bauline-Adapter haben, das Problem, dass es häufig zu Verbindungsabbrüchen kommt. Nicht nur beim Internet selbst, sondern auch bei Explore TV. Beim Explore TV zum Beispiel zeigt sich das häufig durch Bild- und Tonaussetzer. Mit dem Mesh-System haben wir den großen Vorteil, dass es nicht nur zu wenig bis gar keinen Verbindungsabbrüchen beim Internetsurfen kommt, sondern auch beim Streamen bei Explore TV. Außerdem bietet das Mesh-System zusätzlich eine bessere und großflächigere WLAN-Abdeckung.
Gib uns doch noch ein paar Tipps, wie du die Kundinnen und Kunden von diesem System überzeugst.
Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur ein bisschen mit dem Kunden reden und es ihm direkt anbieten. Jeder möchte das Produkt, für das man zahlt, auch voll nutzen können. Und da kommt das Mesh-System ins Spiel. Ist das Mesh-System erst einmal beim Kunden eingerichtet, will es der Kunde auch nicht mehr hergeben.
Weil nichts ärgerlicher, als keine WLAN-Verbindung zu haben daheim. Kommen wir jetzt zu Sonja Saletta. Es geht um neue bzw. Bestandskundenbestellungen im Partnercenter. Und genau in diesem Partnercenter kann die Darstellung ein bisschen verwirrend sein. Daher jetzt gut zuhören. Die Sonja beseitigt etwaige Unklarheiten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute möchte ich euch einen wichtigen Tipp geben in Bezug auf Partnerwebbestellungen. Vor 2 Wochen haben wir euch die neue Technologieempfehlung 2 vorgestellt. Damit sieht man erstmals im Partnercenter neben der empfohlenen Technologie wie Kabel, Glasfaser, 4G, 5G etc. auch den Preis mit hinterlegter Promotion. Nur Vorsicht, wählt ihr dort das gewünschte Produkt, bekommt ihr immer einen Neuanschluss, also eine zusätzliche Leitung. Wenn ihr aber nur eine Umstellung auf zum Beispiel eine höhere Geschwindigkeit wollt, findet ihr auf dieser Seite ganz rechts ein Kästchen mit A1 Partnerweb, A1 Internet Umstellung. Produktumstellungen bestellt daher bitte auf diesem Weg.
A1 Benefits. Exklusive Rabatte, Vergünstigungen und andere Vorteile. Jetzt wir. Das A1 Teamradio.
Bevor wir uns jetzt für diese Folge verabschieden, seid ihr schon angemeldet für unser großes A1 Team Sommer Event am 10. Juni. Was erwartet euch? Ein ganzer Tag nur für euch. Mit sportlichem Wettkampf, mit gutem Essen und noch besserer Unterhaltung und einem Riesenkonzert zum Schluss.
Ich trage jetzt Neon oder vom Stirnband bis zur Sohle, ist auf die Dauerwelle für dich.
Alle Achtung werden da dabei sein. Seid also auch ihr dabei, entweder aktiv oder einfach als Partygast. Nur noch bis zum 31. Mai geht die Anmeldung. Ich freue mich dann auf den 10. Juni, um euch da dann auch persönlich kennenzulernen. Ich werde das Ganze nämlich moderieren. Das war also Folge 32 eures A1 Teamradios. Bis zum nächsten Mal. Anmelden nicht vergessen fürs Team-Event. Euer Florian Hörl.
Jetzt wir, das A1 Teamradio.